In Matthäus 6 heißt es von Jesus Christus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beten. Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus danken wir dir für diesen Abend. Danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist selbst unter uns gegenwärtig bist. Danken dir für deine Nähe. Danken dir, dass du uns das Beten gelehrt hast, Herr Jesus Christus. Damals deine Jünger und du auch uns. Vor allem danken wir dir dafür, dass wir durch das, was du für uns getan hast, in deinem Sterben und Auferstehen, wir einen direkten und freien Zugang haben zum Gespräch und zum Reden mit dir. Dass wir dich anbeten, dich loben, dich preisen können. Dass wir zu dir kommen können mit den Anliegen unserer Fürbitte, unseren persönlichen Nöten. Danke, dass du ein offenes Ohr für uns hast. Und danke über allem, dass du für uns der Vater geworden bist. Der Vater, in dem wir alles haben. Und jetzt danken wir dir auch für diesen Abend und bitten dich, dass du uns an diesem Abend segnest. Im Reden und im Hören. Danke, dass du da bist. Amen.
Vater unser im Himmel, wem gilt das Gebet, das als Vater unser unter Christenwelt bekannt geworden ist? Wer ist der Vater im Himmel, zu dem Christen in ihren Gottesdiensten beten, zu dem sie ihre Hände erheben oder falten? Ist ihnen bewusst, dass dieser Vater der Gott Israels ist? Jesus von Nazareth, der seinen Nachfolgern das Vaterunser lehrte, war Jude. Als Jude lebte er in der Glaubenstradition seines Volkes. Und in dieser Tradition wurde das Wissen um Gott und die Erfahrung mit Gott von Generation zu Generation an Kindern und Kindeskindern weitergegeben. Im Glauben Israels ist Gott der Herr der Geschichte Israels. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der Gott, der Israel geschaffen hat, aber auch Himmel und Erde und darin seine Menschenkinder. Der Schöpfer Gott ist deshalb auch Eigentümer seiner Welt und seiner Menschen, über die er ein unbestreitbares Verfügungsrecht besitzt. Er ist der Souverän, mit dem der Mensch nicht rechten kann über das, was er tut oder nicht tut, was er zulässt oder nicht geschehen lässt. Er ist der Gott, der Israel in den Sinai führte, um ihm die Tora zu geben, die ehernen Sätze, die Gehorsam fordern, seinen Willen, den Willen Gottes zu leben. Er ist der Gott, der in furchtbaren Gerichten eine widergöttlich gewordene Welt mit Feuer und Schwert heimsucht und auch sein Volk Israel nicht verschont, wenn es sich gegen ihn stellt oder ihm davonläuft. Er ist ein Gott, dem man sich nur mit Furcht und Zittern nähern kann, wie der Tempeldienst mit seinen Opfern es zeigen wollte. Alle Welt fürchte den Herrn, denn so er spricht, so geschieht's, so er gebietet, so steht's da. Psalm 33, 8. Gott ist der Weltenrichter, der über Tun und Lassen jedes Menschen im Endgericht Rechenschaft fordern wird. Erst recht von jedem Glied seines Volkes. Er ist Gott, dessen erfahrene Gegenwart Furcht auslöst, wie beim Volk vor dem Gottesberg im Sinai oder bei den Hirten auf dem Felde bei Bethlehem. Im jüdischen Gebetsbuch heißt es: Allgewaltig ist deine Macht, stark in Ewigkeit, ehrfurchtbar durch deine furchtbaren Taten, der du thronst in Ewigkeit. Er ist Gott, dessen Heiligkeit die Schechina blenden und verbrennen kann und dem man sich, wenn überhaupt, nur mit verhülltem Haupt nähern darf, wie es Mose tat und wie es heute noch beim Gebet frommer Juden Brauch ist. Die absolute Heiligkeit Gottes liegt für Israel auf seinem Namen, der dem Mose in der Wüste offenbart wurde. Yahweh. Auf Deutsch: der Ewigseiende. Luther übersetzt ihn mit: Ich bin, der ich bin. Der Ewigseiende, diesen Namen zu missbrauchen, auch nur gedankenlos auszusprechen, bedeutet ein Sakrileg für Juden. Aber der Gott Israels, der sein Volk in guten und schlechten Tagen führte und sich um Israel sorgte, ist auch er, der verheißen hat, sein Volk nicht zu verlassen. Er wird sich weiter um es sorgen, beim beschwerlichen Zug durch die Zeit in dieser Welt, bis zu dem großen und ewigen Shalom, dem Ziel seiner Tage. Wie Gott Israel nach der Wüstenwanderung das Land gab, so wird er ihm die ewige Heimat geben. In dieser Sorge um Israel ist Gott dem Volk wie ein Vater. Das weiß Israel und bekennt das auch in seinem Beten. Mit großer Liebe hast du uns geliebt, ewiger unser Gott. Großes, reiches Erbarmen hast du uns erwiesen, unser Vater, unser König, barmherziger, allerbarmender Vater. An anderer Stelle des jüdischen Morgengebetes finden wir es sogar wörtlich: Unser Vater im Himmel. Die Aufzählung dessen, was Gott an und für Israel getan hat und als was Israel ihn kennengelernt hat, soll uns verständlich machen, wie Israel darauf zu antworten hat. Martin Luther hat das auch der Christenheit nahegebracht: Wir sollen Gott fürchten und lieben. Denn Gott ist kein Herr, mit dem man leichtfertig umgehen kann, der da Heimsuch der Väter Missetat an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben. Im fürsorglichen Tun Gottes für sein Volk wird uns ein Vaterbild gegeben, in dem sich die von Gott gewollte Ebenbildlichkeit im Menschen spiegeln soll. Gott ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Epheser 3, 15. Dass Gott unser Vater ist, wird nicht durch menschliche Sehnsucht und menschliches Wünschen bestimmt, sondern weil er unser Vater sein will, der um die Nöte seiner Menschen weiß und sie mit seiner barmherzigen Gegenwart stillen will. Jeremia 31, 9. Ich bin Israels Vater. Ich bin. So heißt es im jüdischen Morgengebet vom Vater des Erbarmens. Er steht bei, schützt, hilft allen, die sich zu ihm flüchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten, wissen wir vom Psalm 103, Vers 13. Für menschliches Vatersein ist das Vaterbild Gottes als eines gerechten und liebenden Vaters Vor- und Leitbild und nicht das von noch so guten menschlichen Vätern, denn wie viele Kinder sind ohne Väter aufgewachsen, auch solche, deren Väter für sie nur die Erzeuger waren. 2. Korinther 1, 3. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. In der jüdischen Überlieferung heißt es, dass die Juden nach gerechten Gesetzen leben und Kinder des höchsten, größten und ewigen Gottes sind. Bei allem Wissen, dass Gott unser Vater ist und sein will, bleibt doch die majestätische Größe Gottes gegenüber dem Menschen im jüdischen Beten unvergessen. Das Vatersein Gottes bleibt für Israel ein gnädiges Geschenk, das man nur mit Ehrfurcht und Dank immer wieder neu empfangen kann. Wenn überhaupt, dann nur mit der Begründung, dass Gott uns zu seinem Volk gemacht hat, dass wir sein Eigentum seien, wir Juden. Hierfür steht die ständige Erinnerung an den Bundesschluss im Sinai, mit dem eine ewige Bindung des Volkes an Gott, aber auch eine solche Bindung Gottes an Israel geschah. Das ist nicht ein Verdienst des Volkes, schon gar nicht seiner Frömmigkeit und seines Gehorsams, sondern die Hingabe der Liebe Gottes aus dem Morgengebet Israels hören wir. Nicht wegen unserer Frömmigkeit legen wir unsere Bitten vor dir nieder, sondern ob deines großen Erbarmens. Was sind wir? Was ist unser Leben? Was ist unsere Frömmigkeit? Was unsere Kraft? Was unsere Stärke? Was sollen wir vor dir sprechen, ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter? Denn die Werke auch der berühmtesten Männer und die Weisheit der Weisen und die Tage ihres Lebens sind nichts vor dir. Doch wir sind dein Volk, Kinder deines Bundes. Darum sind wir verpflichtet, dir zu danken, dich zu preisen, zu segnen und zu heiligen, Lob und Dank zu bringen deinem Namen. In diesem Gebet wird empfangenes Heil und empfangener Segen wie ein Echo an Gott zurückgegeben, indem seine Größe durch Anerkennung und Liebe im Volk hochgehalten wird. Darum ist das Gebet Israels, ob in der Synagoge oder daheim in der Stille des frühen Tages, zuallererst Anbetung. Ohne die persönliche Bitten nicht gut möglich sind. Das hat auch Jesus gewusst. wenn er im Vater unser nach der Anrede Gottes als Vater die erste Bitte anschließt, in der es um die Heiligung des Namens Gottes geht. Das jüdische Gebetbuch zeigt, dass die Gebete Israels Gemeinschaftsgebete sind. Der in den Gebeten angesprochene Gott ist König und Herr seines Volkes, in das jeder Jude unaufgebbar eingebunden ist. Auch wenn er zum Beispiel das Morgengebet alleine in der Stille spricht, dann spricht er es im Wir und im Unser. Auch für Jesus gilt dieses Bekenntnis der Verbundenheit der einzelnen Glieder seiner Gottesgemeinde, wenn er seinen jüdischen Jüngern das Unser Vater lehrte, wobei allerdings dann die von ihm gewollte Gemeinde als Volk Gottes eine neue Dimension erhielt, in der auch seine Nachfolger aus der Heidenwelt mit eingebunden sind. Epheser 2, 11 bis 22. Deshalb müsste es jedem Christen bewusst sein, dass er das Vaterunser in oder zusammen mit einer großen, weltweit bestehenden Gemeinde spricht, zu der auch die jüdische Gottesgemeinde gehört oder gehören soll. Auch Jesus macht auf die große Distanz zwischen dem Schöpfer des Himmels und der Erden und seinen Geschöpfen aufmerksam, wenn er vom Vater im Himmel spricht. Durch seinen Opfertod hat Jesus allerdings für uns diese große Kluft oder Distanz überbrückt. In diesem Opfer will uns der ferne und unnahbare Gott begegnen. Das ist die evangelische Botschaft des Neuen Testamentes. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater, Epheser 2,18. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater, 1. Johannes 1,3. In seiner Schöpfung und zu seinen Menschenkindern, die er nicht aufgeben will, damit alle, die an den Sohn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Johannes 3,16. Hier wird Gott als Vater Jesu zum Vater aller, die zu Jesus Christus gehören, und wird ihnen als dessen Schwestern und Brüder ein sie liebender Vater. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir, auch wir, Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. 1. Johannes 3,1. Dennoch, die Distanz ist nicht aufgehoben, aber durch Jesus wurde sie überbrückt. Darüber gibt es nur Staunen, ehrfürchtiges Staunen, aus dem freudige und dankbare Anbetung wird. Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an. Das freue sich alle Christenheit und dank ihm das des in Ewigkeit. So singen wir es in manchem Gottesdienst. Der Himmel Gottes ist Gottes Herrschaftsbereich, in dem sein Wille ungebrochen und unbezweifelt geschieht. Es ist eine Welt, in der Gerechtigkeit, Frieden und Liebe Wirklichkeiten sind. Gottes Himmel aber ist kein Ortsbegriff, den menschlicher Geist festlegen und kartografieren könnte. Gottes Himmel ist die Wirklichkeit eines Zustandes. Durch das Opfer Jesu geschah Versöhnung Gottes mit dieser Welt. Kam das Reich Gottes auf die Erde, kam es unter uns Menschen, unter solchen, die dieses Reich und damit die Vaterschaft Gottes anerkennen. Dazu gehört, dass sie die Versöhnung und Liebe Gottes leben. Der Eintritt in das Reich Gottes ist die Buße, die Abwendung von den verführerischen Mächten dieser Welt und die Annahme des Opfers Jesu. Denn mit Jesus wurde und wird Schuld als Blockade zum Reich Gottes seit dem Sündenfall nun endlich ausgeräumt, das Trennende aufgehoben und mit der Vergebung Frieden mit Gott und den Menschen gelebt. Im Himmel, da ist Jesus zu Hause und er will, dass wir mit ihm dort zu Hause sein können. Darum betet er im Vater unser mit seiner Gemeinde mit. Er stellt sich ihr zur Seite und schließt sich selbst im Unser mit ihr zusammen. Dennoch werden wir mit seinem Gebet immer wieder daran erinnert, dass wir dort noch nicht sind. Wir leben in der Fremde, in der Heimatlosigkeit, in der Versuchung, die Fremde zur Heimat zu machen, uns in ihr mit Gütern einzurichten, die keinen Bestand, keinen Ewigkeitswert haben. Das Gebet Jesu will uns das erkennen lassen. Das Reich Gottes ist das Reich Jesu, nicht von dieser Welt, dessen Glanz wir mit seiner Auferstehung erfahren haben. Doch mit Jesu beten und seinem Vater, seinem unser Vater, haben wir eine direkte Verbindung mit dem ewigen Zuhause, mit der wahren Heimat, aus der wir immer wieder in unserer Außenstelle, in unserer Außenstation in seiner Gemeinde angesprochen werden. Jesus vermittelt uns die Einsicht, dass Gott seine Kinder sieht, von ihnen weiß, ihre Nöte und Sorgen kennt. Deshalb weiß er auch, was wir nötig haben und was für uns gut ist, noch ehe wir ihn darum bitten. Matthäus 6, 8. Wir kennen das Wort Jesu, bittet, so wird euch gegeben, Matthäus 7, 7. Und müssen es dennoch erleben, dass unser Gebetswunsch nicht erfüllt wird. Darüber enttäuscht versuchen uns Zweifel an der Liebe Gottes, die zur Warum-Frage führen können. Warum hat Gott das zugelassen? Warum? Verständnislosigkeit gegenüber dem Willen Gottes macht uns blind dafür, dass uns Gott unter Umständen etwas ganz anderes geben will, was zu unserem Heil helfen soll. Ein Krebskranker bittet um Heilung. Dabei wäre die Heilung seiner verstörten Seele viel wichtiger, wie auch der Geist Gottes für ihn, der dem Kranken im Abschiednehmen von diesem Leben Frieden geben will, auch für dessen Angehörige. Der Tod kommt allemal, heute oder morgen. Doch wie wir ihn empfangen oder mit ihm umgehen können, das hängt von der Nähe des Vaters ab, der uns mit Jesus beistehen will. Wenn der Vater alles um uns weiß, auch um das, was wir wirklich nötig haben, warum dann noch beten? Die Antwort: Beten ist ein Reden mit Gott, eine von Jesus gewollte Brücke zum Herzen des Vaters, der Ausdruck einer kindlichen Beziehung zum Vater. Ohne Beten bleibt der Vater in der Ferne und seine Wirklichkeit verblasst in der Beziehungslosigkeit. Jesus will Gottes Nähe für uns, die aber bleibt im Gebet seiner Kinder. Beten ist die vertrauensvolle Hinwendung zum Vater, wobei doch auch aller Kummer jede Sorge, jede Not und ihre Last für unser kurzes Leben angesprochen werden kann und soll. Doch was und wie dann Hilfe ist, das wird der Vater wissen und auf seine Weise handeln. Er weiß, viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Ernährt und gibet Speisen zur Zeit der Hungersnot. Macht schöne rote Wangen, oft bei geringem Mahl. Und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual. Dieser Vers oder diesen Vers von Paul Gerhardt kann ich durch mein persönliches Schicksal bestätigen. Ich danke Ihnen. Das wäre die Anrede, unser Vater im Himmel. Und nun kommen noch 7 Bitten. Aber die kann ich heute Abend Ihnen nicht mehr vortragen. Nehmen Sie mal dieses Buch, Jesus lehrt beten. Da haben Sie die Fortsetzung auch. Und auch das Lied, das wir jetzt nochmal singen. Schönen Dank. Sie haben mir mit großer Spannung zugehört.